Das Abitur ist für viele junge Menschen die erste große Prüfung ihres Lebens und die Eintrittskarte für ein Hochschulstudium. In dieser Woche ist es in Baden-Württemberg und im G8-Zweig in Rheinland-Pfalz losgegangen mit dem schriftlichen Abitur. Wir beschäftigen uns daher in dieser Woche schwerpunktmäßig mit der Hochschulreife, haben schon bei Schülerinnen und Schülern nachgefragt, wie viel Stress das Abi für sie bedeutet und haben auch erfahren, dass der Abi-Schnitt bei den wenigsten Studienfächern und Ausbildungsplätzen heute noch überhaupt eine Rolle spielt. Heute wollen wir uns mit dem Thema Bildungsföderalismus beschäftigen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern gibt es in Deutschland ja kein Zentralabitur. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern sind teilweise ziemlich groß. Darüber spreche ich mit Silke Focken, Bildungsexpertin beim Spiegel. Frau Focken, es gibt kein offizielles Ranking, wo das Abitur in Deutschland am schwierigsten ist. Trotzdem wird gerne behauptet, dass es in Hamburg oder Bremen deutlich einfacher ist, das Abi zu bekommen, als beispielsweise in Bayern. Stimmt das tatsächlich immer noch?
Ja, das ist ein Vorurteil, das sich hartnäckig hält. Und da sind, glaube ich, auch einige dann immer sehr stolz drauf, je nachdem, aus welchem Bundesland sie so kommen. Jetzt habe ich mir mal die Durchschnittsnoten der Abiturienten und Abiturientinnen angesehen, zum Beispiel aus dem letzten Jahr 2024. Und jetzt könnte man ja annehmen, dass also das Abi, wenn es besonders schwer ist, dass da die Noten besonders schlecht sind vielleicht, weil da besonders streng bewertet wird. Jetzt war es so, dass im letzten Jahr Thüringen den allerbesten Abi-Schnitt von allen hatte. 2,13 war das dort. Und Rheinland-Pfalz hatte einen Schnitt von 2,44. Leichter waren jetzt eigentlich nur noch Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Da war es 2,48. Baden-Württemberg beispielsweise hatte einen Schnitt von 2,3. Also das wirft jedenfalls die Frage auf, ne? Sind die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg oder auch in Thüringen jetzt so viel schlauer als im Norden? Oder sind sie einfach besser vorbereitet? Oder sind die Abi-Prüfungen leichter? Vielleicht ist es ja auch so, dass die Lehrkräfte großzügiger bewerten. Das lässt sich halt alles sehr schwer messen.
Was glauben Sie denn, woran das liegt?
Also es ist tatsächlich so, dass die Abiturprüfungen nicht überall gleich sind, sondern es ist so, 2017, bis dorthin war es so, dass wirklich alle unterschiedliche Aufgaben hatten. Und seitdem gibt es einen sogenannten gemeinsamen Aufgabenpool, zumindest für einige Fächer. Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch, also jeweils die weiterführende Fremdsprache. Und die Bundesländer entsenden jeweils Fachkräfte an das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, IQB in Berlin. Und dort werden dann gemeinsam für diese Fächer Aufgaben entwickelt, für eben diesen Pool. Und daraus können sich die Bundesländer bedienen und zusätzlich entwerfen sie dann noch eigene Aufgaben. Und aus diesem Mix entsteht dann die Abiturprüfung. Und das kann also sein, dass Abiturienten dann nur Aufgaben aus diesem Pool bekommen, kann aber auch sein, dass es vor allen Dingen landeseigene Aufgaben sind.
Das heißt, es gibt große Unterschiede, gleichzeitig gibt es aber doch seitdem eine gewisse Vergleichbarkeit, oder?
Genau, also die Kultusministerinnen und Minister, die arbeiten wirklich seit einigen Jahren daran, dass das Abitur immer vergleichbarer wird. Jetzt sind zum Beispiel auch für diesen Aufgabenpool noch andere Fächer dazugekommen. Chemie, Bio und Physik sind das. Und es wird jetzt noch weitere Reformen geben. Die betreffen die Oberstufe insgesamt, also das heißt diese 2 Jahre davor. Das hat auch mit einem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2017 zu tun. Da ging es eigentlich um die Vergabe von Medizinstudienplätzen. Und jetzt ab 2027, also diejenigen, die dann in die gymnasiale Oberstufe eintreten, werden davon betroffen sein, dass in diesen 2 Jahren die Frage, wie setzen sich die Kurse zusammen, welche Leistungsfächer habe ich, was kann ich einbringen, kann ich auch mal einen schlechten Kurs streichen oder nicht, da soll es nochmal eine weitere Angleichung geben.
Das heißt, das Ganze wird dann auch für die Schülerinnen und Schüler flexibler?
Nee, eigentlich würde ich eher sagen, dass sich der Korridor noch etwas verengt. Also es wird dann nochmal vergleichbarer, wobei wir aber trotzdem immer noch dann weit entfernt sind von einem Zentralabitur, wo jetzt wirklich alle genau die gleichen Aufgaben haben. Aber ehrlich gesagt, ich fände es auch gar nicht so sinnvoll, denn das würde ja auch bedeuten, alle müssten im Grunde vorher auch genau den gleichen Unterricht haben, dann genau die gleichen Prüfungen, genau die gleichen Inhalte. Und das passt im Grunde ja auch nicht mit unserem Bildungsföderalismus zusammen, den wir im Grunde ja auch aus guten Gründen haben.
Warum denn eigentlich aus guten Gründen? Also welche Vorteile hat denn so ein Föderalismus?
Ja, da wird ja immer viel drüber gestritten, aber historisch bedingt ist es natürlich so, wenn wir jetzt an die Nazi-Diktatur denken oder auch an das SED-Regime in der DDR, da gab es so eine Gleichschaltung des Bildungswesens. Das kann man natürlich nicht mehr wollen. Man wollte sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Bundesrepublik davor schützen, dass so etwas wieder passiert. Und deswegen, also das ist sozusagen die Wurzel, haben wir jetzt in 16 Bundesländern 16 unterschiedliche Regeln und Bildungssysteme. Aber nichtsdestotrotz bemüht man sich natürlich um eine Vergleichbarkeit und Angleichung der Regeln. Wie weit das jetzt auseinandergeht und wie gleich es sein soll, darüber streiten natürlich die Geister. Aber es soll natürlich vergleichbar sein, aber es muss vielleicht auch nicht zwingend genau gleich sein.
Was bedeutet denn dieser Bildungsföderalismus eigentlich für das Studium? Schauen die Hochschulen bei der Studienplatzvergabe denn darauf, ob jemand in Bayern Abi gemacht hat oder in Rheinland-Pfalz?
Ja, das kommt darauf an. Also besondere Regeln gibt es schon bei der Vergabe von Medizinstudienplätzen.
Eben klar, seit da wo es ein NC Woche. Gibt. Ja.
Genau. Insgesamt ist das jetzt nicht bei allen Numerus Clausus Fächern so. Wir wissen von den Quoten, dass es ungefähr so ist, dass 4 von 10 Studienplätzen in Deutschland über den Numerus Clausus vergeben werden. Das heißt, das wirkt sich da schon aus, wenn ich ein wirklich gutes Abi habe, dann habe ich deutlich größere Chancen, diesen Studienplatz zu bekommen. Aber es ist inzwischen auch immer noch mal mehr so, dass zum Beispiel andere Eignungstests vielleicht eine Rolle spielen. Und möglicherweise ist das auch tatsächlich so eine ganz gute Kombination da herzustellen. Ich denke jetzt zum Beispiel an Lehramtsstudiengänge. Da sind an einigen besonders beliebten Unis die Studiengänge mit einem NC von 1,2, 1,3 belegt. Und jetzt kann man sich natürlich schon fragen, ist nicht vielleicht jemand, der sein Abi mit 2,5 oder 3,0 gemacht hat, vielleicht kann der auch ein sehr guter Lehrer werden. Und da kann man sich natürlich fragen, vielleicht gibt es auch Auswahlgespräche, Eignungstests oder was auch immer, dass man das kombiniert.
Das heißt, Menschen, die möglicherweise in Zukunft nicht die beste Note haben, aber vielleicht einfach lösungsorientiertes Denken gelernt haben, die gelernt haben, mit bestimmten Situationen umzugehen, die haben bestenfalls in Zukunft bessere Chancen auf einen Studienplatz?
Ich will nicht sagen, dass das schon überall so ist, aber das ist auf jeden Fall eine Option, die diskutiert wird. Und für einige Fächer wird das auch schon so umgesetzt.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.